Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Im Gottesdienst von heute werden wieder mal zwei Texte gelesen, eine Schriftlesung und ein Predigtext. Ich fange mit der Schriftlesung an. Sie steht im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 2 bis 9a. In der Stadt befindet sich, nicht weit vom Schaftor entfernt, der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von 5 Säulenhallen umgeben. Viele Kranke lagen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, »Willst du gesund werden?« »Ach, Herr«, entgegnete der Kranke, »ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, ist immer ein anderer schneller als ich.« Da forderte ihn Jesus auf, »Steh auf, nimm deine Matte und geh.« Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte seine Matte zusammen und ging seines Weges. Johannes 5, 2 bis 9a. Der Predigtag steht in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 1 bis 6. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Offenbarung 21, 1 bis 6.
Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Silvia und ich folgen einem App, das uns im Jahr durch die ganze Bibel führt, und da ist jeweils am Jahresende logischerweise die Offenbarung dran. Wir werden Teil dieses gewaltigen Bildes, das Johannes malt, und es wird je länger, je dramatischer, die Siegel, die geöffnet werden, die Engel, welche die Erde bestrafen müssen, und dann kommt das Finale. Das ist immer eine große Erleichterung für mich, wenn wir das Vorangehende erlebt haben, wenn wir dann hören, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer wird nicht mehr da sein. Johannes darf als erster Mensch in die brandneue Schöpfung blicken. So wie Gott bei der Erschaffung der Erde als erster die neue Schöpfung geschaut hatte. Die Hügel, die Ebenen, das satte Grün, die Wälder, die Seen, die Berge und die Meere. Johannes darf das großartige Finale sehen, das Gott seiner Braut, dem neuen Jerusalem vom Himmel. Die Schöpfung, die Braut, die jetzt kommt, das darf er schauen. Und die Bewegung ist jetzt umgekehrt. Jetzt wird nicht mehr von unten nach oben gebaut. Jetzt schauen die Menschen nicht mehr nach oben, sondern die Braut kommt jetzt von oben nach unten, von Gott zubereitet und geschmückt. Gott schmückte die Braut bei sich im Himmel und so ist sie bereit und jetzt kommt sie geschmückt herunter. Das können wir lesen im 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen, unserem Herrn, auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Wir werden also Jesus entgegengeführt, um dann wieder für ihn, den Bräutigam, zurückzukommen auf diese neue Erde unter diesem neuen Himmel. Und das Allerschönste dabei ist, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Gott selbst. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Freunde, das ist die große Sehnsucht, welche schon das Volk Gottes Israel gehabt hatte, als er sich erst in einer von Ziegenfellen bedeckten Hütte offenbarte, die Stiftshütte. Und dann später im Tempel, wo nur ein einziger Mensch einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes durfte, ins Allerheiligste. Und dann in Jesus 33 Jahre, wo wir in ihm den Vater sehen durften. Und jetzt aber, jetzt wird Gott selber bei den Menschen wohnen, versteht ihr? Zum Anschauen, zum Anfassen, nicht limitiert für eine bestimmte Zeit oder an einem bestimmten Ort, sondern unlimited. Nicht mehr die Gegenwart im Wort und im Lobpreis, wie wir es heute erleben, sondern so konkret, wie wir am Anfang der Geschichte lesen, dass Gott sich in der Abendkühle zu Adam und Eva gesellte. Und was tut Gott als erstes in dieser neuen Schöpfung, wenn er kommt? Er wischt die Tränen weg von allen Augen. Wir alle tragen die Narben unseres Lebens auf uns. Situationen, wo wir vielleicht einen lieben Menschen verloren haben. Wir haben es in den Nachrichten gehört, die Katastrophe in Gramontana zum Beispiel. Oder wo wir eine abgrundtiefe Leere oder Einsamkeit empfinden. Oder auch Situationen, wo wir versagt haben und am liebsten im Boden versunken wären. Oder Situationen, wo wir gar nicht erst wahrgenommen wurden. Und. Was Gott als erstes tun wird, ist die Tränen von allen Menschen, auch von uns, abzuwischen. Nicht Dutzende, Hunderte oder Tausende, es werden mehrere Milliarden sein. Und jeder Einzelnen und jedem Einzelnen wird er die Tränen abwischen, wird uns alle zuerst einmal trösten. Das Leiden, das Geschrei, die Krankheit, der Tod, wir haben es gelesen, ist besiegt. Und dann kommt diese gewaltige Aussage unseres Predigtverses, die Jahreslosung von diesem Jahr, wo Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Hier spricht Gott zum ersten Mal im Buch der Offenbarung selber, die gewaltige Stimme vom Throne her. Das ist das, was als erstes Wort in die neue Schöpfung hineingeht. Siehe, ich mache alles neu. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, in eurem Leben von diesem Ort, von diesem Moment, von dieser Aussage her zurückzudenken bis zu euch in die Gegenwart. Versteht ihr, alles, was in uns und um uns neu wird, ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Vollkommenheit von allem, wo alles neu werden wird, gemacht durch Gott. Nicht nur du und ich, die wir nicht mehr gleich ausrasten, wenn uns jemand provoziert. Nicht mehr du und ich, die neuerdings ein bisschen dankbarer sind, sondern du und ich von A bis Z völlig neu, auf einer völlig neuen Erde und unter einem völlig neuen Himmel. Das ist das, was Gott schaffen wird. Und das ist noch viel neuer als das Neueste, was wir uns vorstellen können. Und Paulus deutet es auch an in seinem Brief an die Korinther, diese Neuschöpfung, die wir bereits in uns tragen. 2. Korinther 5, 17 heißt es, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Wir tragen also das Neue in uns und von dem Moment an, wo wir Jesus unser Leben übergeben und ihn zu uns einladen, deshalb ist das so wichtig, dass wir das tun, von diesem Moment an sind wir Teil dieser neuen Erde und dieses neuen Himmels, die dann ganz kommen wird. Du, ich, unsere Brüder und Schwestern in Basel, in der Schweiz und in jedem einzelnen Land auf der ganzen Welt. Alle werden einmal neu in einer ganz neuen Schöpfung leben. Das ist es, was es bedeutet, wenn Gott sagt, siehe, ich, also nicht ich, er, mache alles neu. Und dann wird er sagen, es ist vollbracht. Die ganze irdische Geschichte mit den vielen Kriegen, dem Leiden, den Völkern, den Schönheiten, den Errungenschaften, der Gemeinschaften, alles was war, kommt zu einem Ende. Es ist vollbracht, es ist zu Ende. Gott, das A und das O, der Anfang und das Ende, hat es durchgebracht. Das haben wir schon alle immer geglaubt, dass Gott der Anfang war. Und dann werden wir sehen, dass er auch die Vollendung ist. Das werden wir sehen. So, und jetzt, schön und gut, wir schweben im Himmel. Wie wird das konkret in deinem und meinem Leben? Und dazu schauen wir einen Lebensbericht an. Wir haben ihn gehört im Johannesevangelium. Dieser Mann vor 2000 Jahren am Teich Bethesda. Einer aus dieser Menge von blinden Lahmen und Verkrüppelten, die zum Teich Bethesda hingebracht worden waren, umgeben von diesen Säulenhallen. Und versteht ihr, ich glaube, dieser Mensch steht für die Menschheit. Dieser Mensch steht für viele Menschen am Anfang dieses Jahres. Die Menschheit an den verschiedenen Teichen, von der sie sich Hoffnung und Rettung erhofft, nicht wahr? Ein Mensch fast immobil geworden wegen seiner Krankheit. Ein anderer wegen den Wunden seines Lebens. Wieder ein anderer wegen den schwierigen Umständen in seinem Leben. Und wieder ein anderer oder eine andere, weil er oder sie dort lebt, wo jetzt Krieg ist. Wieder jemand anders, weil er einer bestimmten Religion angehört und neuestens Eltern oder Freunde eines gestorbenen jungen Menschen, zum Beispiel in Crans-Montana. Bei unserem Gelähmten muss noch ein Fünkchen Hoffnung da sein, sonst hätte er sich schon wegtragen lassen vom Teich Bethesda. Nicht wahr? Er ist noch da. Und irgendwie hofft er vielleicht noch ein ganz klein wenig auf die Wende seines Schicksals. Die Hoffnung ist fast ausgelöscht, der Docht ist fast ausgelöscht, er glimmt noch. Nur, und das erzählt er später Jesus, ich komme immer zu spät, wenn das Wasser sich bewegt. Das Fiese an dieser Situation ist, dass er andere sieht, wie sie gerettet werden. Und ihm reicht's einfach nie, kennt ihr das? Immer ist ein anderer eine andere zuerst. Wir waren vor vielen Jahren in den Ferien, in den Sommerferien mit meinem Bruder und seiner Frau und den Kindern. Und da hatte bei unserem ältesten Sohn, dem ist ein Zahn ausgefallen. Und der älteste Sohn meines Bruders, der jünger war, hat das so gestresst, er hatte gesagt, ja, bei mir wackelt auch ein Zahn. Versteht ihr? Das ist dieses Gefühl, du bist immer nicht der Erste und kommst immer nicht dazu, nicht wahr? Ja, Dominik, jetzt malst du schon etwas schwarz. Schau doch unsere Basler an. Wie sie mit Freuden diese Feuerwerke angezündet hatten. In der Silvesternacht, wir haben es gut gehört, wir wohnen gleich neben diesem Platz hier. Und Silvia hatte Frühdienst am nächsten Morgen. Und schau doch, wie sie friedlich an den Ufern des Rheins sitzen, wenn die Sonne scheint. Denen geht's doch nicht so schlecht. Die haben doch den Frieden. Und dann sitzt du neben einer solchen Person und sprichst länger als 5 Minuten mit ihr. Und dann geht's in die Tiefe. Und dann nimmst du sie wahr, die Gelähmten am Teich Bethesda, nicht wahr? Aber mit der Ankunft und dem Beginn von Jesus, des Wirkens von ihm, wird definitiv ein neues Kapitel aufgeschlagen, ein neuer Bund. Mit ihm kommt die Herrschaft des Reiches Gottes nun auf diese Welt. Jesus geht auf diesen Mann zu und vielleicht war er ja der, der schon am längsten dort war, das wissen wir nicht, also 38 Jahre sind lange. Und er ging sicher nicht auf jemanden zu, der gesagt hatte, ja, weißt du, es geht mir nicht so gut, aber ich komme noch ganz gut über die Runden. Das sagen wir Schweizer ja immer. Nein, der war 38 Jahre dort. Und er fragt ihn, willst du geheilt werden? Was für eine Frage. Und in der Antwort des Gelähmten spiegelt sich dieses ganze Elend. Er sagt, ach Herr, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Und wenn ich selber versuche, dann ist ein anderer schneller als ich. Der Gelähmte hat niemanden. Aber jetzt hat er den Retter, den Messias, den Heiler, den Sohn Gottes vor sich. Der Sohn dieses Vaters, der einmal sagen würde, siehe, ich mache alles neu. Und Jesus sieht den Schmerz dieses Mannes. Was er jetzt aber nicht macht, er streicht ihm nicht über den Kopf und sagt, du bist ein Armer, sondern er sagt, steh auf. Nimm deine Matte und geh. Weißt du, was das heißt? Er setzt dich in den Driver Seat, wie man so schön sagt, also dort, wo das Steuer ist. Und nun muss der Gelähmte handeln. Ein erster Punkt heute Morgen. Er bekommt einen Befehl, eine Aufforderung und gehorcht. Er setzt diesen Befehl um und sagt seinen Beinen, wie er es wahrscheinlich schon 1000 Mal gesagt hat, steht auf. Und tatsächlich dieses Mal gelingt's. Und versteht ihr, das ist immer diese Zusammenarbeit. Wir müssen etwas tun und Gott tut etwas. Das Schwierige, nämlich in derselben Zeit, wie er zum 1001. Mal diesen Befehl seinen Beinen gegeben hat, in diesem Moment heilt Gott diese Beine und er steht tatsächlich auf. Das ist wie damals, als Gott zu Mose gesagt hat, hebe den Stab. Wisst ihr, da wo die Ägypter hinter ihnen waren und vorne das Meer, und er muss den Stab heben, aber Gott teilt das Meer, nicht wahr? Nicht Mose teilt das Meer. Er muss nur den Stab heben. Aber das ist schon genug. Hebe mal den Stab in so einer Situation, nicht wahr? Aber Gott hat das schwierig gemacht. Und dieser Mann hat seinen Beinen zum 1001. Mal befohlen, steht jetzt auf. Versteht ihr? Durch diese Unmöglichkeit, wie das Volk Israel übernatürlich durch dieses Meer gekommen ist, durch diese Unmöglichkeit, diesen Beinen, die ja gelähmt sind, zu sagen, steht auf, geschieht das Übernatürliche und er steht auf. Jetzt, ich glaube nicht, dass diese Geschichte im Johannesevangelium Platz gefunden hat, um uns zu sagen, weißt du, meistens sind die anderen schneller. Sondern diese Geschichte steht deshalb im Johannesevangelium, weil Gott uns zeigen möchte, genau wenn du denkst, die anderen sind immer schneller, kommt Jesus zu dir und fragt dich und sagt dir, stehe auf. Versteht ihr? Deshalb steht sie drin. Dieses Wort, siehe, ich mache alles neu. Warum erzähle ich beide Geschichten? Versteht ihr? Kommt von der höchsten Autorität zurück in die Gegenwart und hat für dich und für mich jetzt eine Relevanz. Das ist der Zusammenhang. Jetzt steht der Gelähmte auf und er heißt von nun an der Geheilte und nicht mehr der Gelähmte, nimmt seine Bettmatte oder Bahre, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Und dann kommen ja dann die Pharisäer zu ihm und fragen ihn, wer hat dich geheilt? Er wusste es nicht, weil Jesus gleich wieder verschwand in der Menge, als er ihn geheilt hatte. Aber später trifft Jesus den Geheilten an. Wisst ihr wo? Ja, ihr wisst es, im Tempel. Und wisst ihr, was das bedeutet? Er ging in den Tempel, um Gott Danke zu sagen. Das ist der zweite Punkt. Danke Gott für das, was du alles schon in meinem Leben getan hast. Da können wir alle Danke sagen, ich weiß es. Danke sagen gefällt Jesus. Also lasst uns Danke sagen. Und das dritte, was auffällt, als er dann wusste, dass es Jesus war, ging er zu den führenden Juden und sagte, Jesus hat mich geheilt. Wir denken, ah, das hätte er nicht tun sollen. Jetzt wollten sie ihn dann umbringen, lesen wir ja. Doch, er hat es tun müssen. Wisst ihr weshalb? Weil sie hören mussten, dass ihr Messias gekommen ist. Weil sie hören mussten, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Sie haben es damals noch nicht verstanden, viele haben es dann später verstanden. Er ist Zeuge geworden von diesem Jesus und das ist der dritte Punkt für uns heute Morgen. Bist du bereit, Zeuge zu sein für das, was Jesus in deinem Leben schon getan hat oder am Tun ist? Und bist du bereit, es zu sagen, auch den oberen 10.000, wie es unser Geheilter getan hat. Dritter Punkt. Es soll neu werden, auch in deinem Leben. Freunde, was im Kleinen und im Individuellen, wir haben dieses Beispiel, dieses Gelähmten am Teich Bethesda gehört, was im Kleinen, Individuellen neu wird, das kommt von daher, dass Gott im Großen und im Ganzen alles neu machen wird. Und das kommt bis zu uns zurück in die Gegenwart von der Zukunft. Und für dich und mich stellt sich jetzt die einfache Frage, in welchem Bereich oder in welchen Bereichen möchte ich, dass Gott Neues tut in meinem Leben? Was soll neu werden in diesem Jahr? Gott, der alles neu machen wird, wird dir helfen. Ist es eine Beziehung oder sind es mehrere Beziehungen, wo du weißt, da möchte Gott etwas neu machen in meinem Leben? Oder ist es meine Ehe oder eine meiner Freundschaften? Ist es meine Arbeitsstelle? Ist es die Gestaltung deines Lebens, also sprich deiner Prioritäten? Musst du da etwas umstellen? Oder ist es dein Umgang mit Geld? Ist es ein Muster, das du als destruktiv erkannt hast und nicht ins neue Jahr mitnehmen willst? Was ist es? Wo sehnst du dich nach Erneuerung in deinem Leben? Das ist das, was wir als Frage mitnehmen können in den Lobpreis, in dieses Jahr. Ich möchte euch einladen, noch etwas zusammen mit Gott zu bleiben und das zu überlegen. Sag es Gott, sag es vielleicht auch dem Gebetsteam, dass du nach vorne gehen kannst oder nach links gehen kannst und sagst, das ist es, dieser Bereich, kannst du für mich beten. Und dann wollen wir ihm auch danken für alles, was er schon getan hat in unserem Leben. Wir haben diesen Dankgottesdienst am Morgen und Abend vom 28. Dezember gehabt, für die, die da waren. Die können aber auch sonst nochmals Danke sagen und alle anderen natürlich auch. Und das Zweite oder eben dann das Dritte ist, bist du bereit, auch für Jesus hinzustehen und zu sagen, wisst ihr was? Ich kann euch ein Beispiel sagen. Gestern waren wir an der verlängerten oder verspäteten Familienweihnacht meiner Frau, der Familie meiner Frau. Und da wünscht man sich ja immer ein gutes Neues. Und diesmal habe ich gesagt, Gottes Segen, denn da ist Gesundheit und alles andere drin. Da haben sie mich angeschaut. Ah ja, stimmt.